Personen des Glaubens. Heute hören wir von Hedwig von Redern. Zuvor lese ich uns einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 33. Da spricht Jesus: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Seht auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr meint, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nachdem wir die letzten Male etwas tiefer in die Vergangenheit eingetaucht sind, kommen wir heute näher an die Gegenwart. Es geht um Hedwig von Redern. Sie ist ziemlich genau 100 Jahre älter als ich, 1866 geboren. Hedwig von Redern, sagt der Name schon, stammt aus einem Adelsgeschlecht. Also deswegen jetzt auch ein bisschen standesgemäß angezogen, dass man sich mal reinfühlen kann, wie das so ist. Die hohen Herrschaften und Damenschaften, wie sie damals auch dann flaniert sind und dann auch umgegangen sind miteinander. Der Vater war Hermann von Redern. Er ist 1819 geboren und er war ein ziemlich hohes Tier bei der Wehrmacht. Es ist so richtiger Uradel. Röder oder auch Rieder. Es gibt im Harz einen Ort, der heißt Rieder. Und dort müssen sie wohl seit dem 12. Jahrhundert ihren Stammsitz haben, haben aber auch weite Gebiete auch besiedelt. Zum Beispiel Schlesien ist bekannt dafür. Es geht bis nach Österreich, Brandenburg. Eine Familie, die sicherlich die Last ihrer Vergangenheit wohl spürte, sie schätzte aber auch manchmal unter ihr litt. Und die Mutter, die hieß Anna von der Marwitz. Sie ist etwas mehr als 20 Jahre jünger als der Vater, das heißt als ihr Mann. Und sie gehörte einem Brandenburger Uradel an, ebenfalls ganz alter Adel. Die beiden haben geheiratet 1865 in Rützenow, das liegt in Pommern. Der Vater von dem Hermann war dort Landrat. Also hier kommen wir schon in Kreise rein, die wir nicht so gewöhnt sind. Versucht euch mal hineinzudenken, wie das so ist, wenn man Verantwortung trägt für Land und Leute, wenn man mit Dingen zu tun hat, mit denen ein gewöhnlicher Arbeiter oder Bauer nicht so zu tun hat. Mehr geistiger Natur, mehr, wie komme ich am besten zu meinen Freunden oder wie schaffe ich am besten Gerechtigkeit unter dem Volk oder wie verteidige ich das Volk und so weiter. Das sind Gedanken, die diese Menschen gehabt haben. Die Hedwig ist als Kind unter mehreren Geschwistern geboren worden 1866 in Berlin. Und wir hören ja hier wahrscheinlich noch einige Orte, die doch auch durchaus weit auseinander liegen. Die Heta, so nannte man die Hedwig, also könnt sie ruhig Heta sagen. Heta, okay. Die ist bestimmt 6 oder 7 Mal umgezogen gewesen. hin und her. Es gibt ja dieses alte Sprichwort von der Maas bis zum Memel. Das sind ja zwei Flüsse, also einmal der eine fließt in Frankreich und der andere da in Ostpreußen ganz weit. Und die Heta war wirklich in Ostfrankreich gewesen mit dem Vater, mit der Familie und zum Schluss auch mit dem ältesten Bruder in Gumbinnen. Das ist in der Enklave, die jetzt Russland hat. Also bis da oben war sie, um dann aber wieder zurück in Richtung Berlin zu kommen und dort auch das Zeitliche zu segnen. Unglaublich gereist. Es war 1866 die Zeit, da gab es ein Königreich Hannover. Das war ein relativ großes Gebiet, was so eigenständig regierte. Und das hatten 1866 die Preußen annektiert. Und der Vater von Hedwig war quasi in der preußischen Armee. Und er musste natürlich dort sein, wo das Geschehen stattfand. Also zogen sie 1866 nach Hannover, um dort nach dem Rechten zu sehen, um dort Ordnung zu schaffen. 1870, ebenfalls infolge von Kriegen, wurden sie nach Frankreich abgeordnet. Der Vater, die Familie musste mit. Und so waren sie dort in Nancy und Lunéville, wie auch immer das gesprochen wird, ist jedenfalls im Osten von Frankreich, nicht weit weg vom Rhein. 1873 kamen sie wieder zurück, drei Jahre später, nach Wandsdorf. Wandsdorf, ich weiß nicht, wer kennt das? Ist ganz in der Nähe von Berlin. Und zwar, wenn ihr Richtung Ostsee fahrt und Berlin liegt östlich von euch, dann liegt Wandsdorf zwischen der Autobahn und Berlin. Da ungefähr so genau nördlich von Potsdam. Da liegt Wandsdorf. Es ist wirklich ein sehr beschauliches Örtchen, also vielleicht ein paar Häuserchen. Nicht so sehr viel los, aber dort gibt es ein Rittergut, ein Adelsgut, nämlich von der Familie von Rädern. Und dort sind sie dann hingezogen. Die Heta kannte das schon von Kindheit auf. Sie waren ab und zu mal dort. Und sie hat sich gefreut, endlich dort auf diesem Rittergut sich entfalten zu können. 1973, 1981 erlebte sie dort ihre Konfirmation, ihr bewusstes Ja-Sagen auch zum Evangelium. Und fünf Jahre später, 1886 stirbt ihr Vater plötzlich. Schwerer Schicksalsschlag. Aber das ist nicht genug. Kurze Zeit später brennt das Gut ab. Komplett. Kein Aufbau wieder möglich. Kein Vater da. Die Mutter, die Anna, allein mit den Kindern, was soll sie tun? So viel Vermögen müssen sie auch nicht mehr gehabt haben. Jedenfalls zogen sie nach Berlin in eine Mietwohnung. Für Adelsleute wohl eher ärmliche Verhältnisse. Für den normalen Arbeiter, wir hatten ja auch die industrielle Revolution, in der wir gerade sind, in der ganze Branchen im Umbruch sind, in der die Zeit enorm bewegt ist, in der es auch viel Leid gab, viel Hunger, viel Not. Für einen normalen Arbeiter wahrscheinlich eher ein besseres Leben. Die Hedwig schreibt später als Reflexion über diese Zeit: Der Tod des Vaters war mir ein Wecker. Das Leben wurde in seiner Vergänglichkeit zur Nichtigkeit und mit seinem Leid auf einmal etwas ganz Neues. Es war ein Vernichtungsprozess, den ich durchlebte. Ich erlag fast unter der zermalmenden Gerechtigkeit Gottes. Mit meiner Selbstgerechtigkeit war es aus und dahin. Aber das half mir nichts. Es ist wohl nicht leicht, sich hineinzuversetzen in Menschen, die vieles im Leben gehabt haben, die vielleicht auch stolz sein konnten auf ihre Vergangenheit und dann vor einem Scherbenhaufen stehen, vor allem unwichtig sein, hinabsinken in die Bedeutungslosigkeit. Und so schreibt Heter ebenfalls so als Rückblende über diese Zeit ein Gedicht, welches ich schon bemerkenswert finde. Sie spricht Gott an. Als du mir alle Erdenstützen nahmst, da bist du mir zum ersten Mal begegnet. Mir schien's, dass du mir zum Verderben kamst. Und doch, wie hast du mich, mein Herr, gesegnet? Ja, du begegnest mir zum Zerbrechen in einer Liebe, die nicht auszusprechen. Erst wehrt ich bebend deiner heiligen Hand, die mir den Kelch an meine Lippen setzte. Doch als ich mich gehorsam darein fand, da spürte ich, dass die Hand mich nicht verletzte. Sie rührte meine wunde Seele an und hat ein Wunder still an ihr getan. An jenem Tag bin ich lebendig dir und du bist mir als Lebensfürst begegnet. Dein Blut, Lamm Gottes, war zur Quelle mir, aus der es Gnade nur seither geregnet. Ein tiefes, heiliges, wunderbares Glück blieb von dem dir begegnen mir zurück. Vielleicht habt ihr es ein Stück nachempfunden, diese Spannung, in der sie lebte, wie gut sie das in Worte fassen konnte. Wie einfach, aber auch gehoben dieser Stil ist, in dem sie schreibt. Und ich glaube, das war auch Hedwigs große Begabung und Leidenschaft, Dinge in Worte zu bringen, in einem Wohlklang. Und diese Worte, ja, nicht unbedingt groß hinaus zu posaunen, sondern still für sich wirken zu lassen. Das ist ja übrigens das Interessante, auch bei diesem Blick auf Menschenleben, auf Menschen, die im Glauben gelebt haben. Man hört oft nur von Männern, von Glaubensbrüdern, von starken Glaubensmenschen, weniger von Frauen. Auch in der Zukunft habe ich mir zum Ziel gesetzt, immer abwechselnd zu berichten. Ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau. Und ich stelle fest, es gibt unglaublich viele Frauen, die etwas unscheinbarer, aber nicht desto weniger genauso oder fast noch besser in der Tiefe ihren Glauben gelebt haben und bezeugt haben. Die Hedwig war dann 1887 in Berlin. Sie lebte mit ihrer Mutter und ihren Brüdern in einer Wohnung. Und es war eine interessante Zeit. 1887, könnt ihr euch vorstellen, es war eine Erweckungsbewegung. Und zwar nicht nur unter dem einfachen Volk, sondern auch unter Adligen und Hochgestellten. Das müsst ihr euch vorstellen. Eine Erweckungsbewegung, das heißt Menschen, die eine lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus haben, dienen gleichzeitig in den höchsten Ämtern des Staates. Und so traf sie den Graf Bernstorff. Der war Sonntagsschulleiter. Der hatte mit Leidenschaft die Sonntagsschule auch gepflegt und aufgebaut, aber gleichzeitig war er hoch angestellt auch und war dort in höchsten Kreisen berichtspflichtig. Er hatte also alle Hände voll mit dem Beruf zu tun und er gab sein ganzes Leben hinein in die Arbeit an den jungen Menschen, an den Kindern und an den Jugendlichen, dass sie vom Evangelium hören konnten. Sonntagsschule sagt euch sicherlich was, oder? Wer war denn zur Sonntagsschule? Ja? War das der Kindergottesdienst oder war das die Sonntagsschule? Es hieß noch Sonntagsschule, ne? Genau. Wisst ihr, wie die Sonntagsschule entstanden ist? Ich habe nachgeguckt. 1780 in England. Und zwar gab es dort einen Robert Rakes und der unterrichtet verwahrloste Kinder anhand der Bibel im Lesen und Schreiben. Das heißt, er hatte eine soziale Mission. Diese Kinder, die keine Perspektive im Leben hatten, weil sie nicht lesen und schreiben konnten, die wurden auf eine höhere Stufe gehoben. Den nahm er sich an. Er sah in ihnen die Begabung, die Chancen. Und er förderte sie. Warum machte er das? Ich glaube, das ist die verborgene Kraft des Evangeliums, die verborgene Kraft von Jesus, die immer wieder aufbricht und immer wieder auch für eine neue Zeit auch neue Wege findet. Ich bin schon echt gespannt, wie in der heutigen Zeit des Umbruchs auch Christus wieder neue Wege finden wird, dass sein Friedens- und Sozialevangelium, sein Heilsbotschaft wieder neu auch die Herzen der Menschen entflammen kann, sodass selbst auch in höheren Kreisen Menschen begeistert sind davon und es weitergeben auf ihre eigene Art und Weise. Ich bin mir sicher, es wird kommen. Warten wir ab, wie. Jedenfalls zu der Zeit war es die Sonntagsschule. Und die Sonntagsschule war quasi wirklich eine Schule, in der Kinder lernten, aber anhand der Bibel. Das heißt, sie lernten gleich aus dem ganz alten Buch, tausende von Jahren alt, wie Menschen damals gelebt haben, wie sie Gott erlebt haben und wie Jesus Christus hier auf Erde gelebt hat und was er getan hat. Und das haben sie mit dem Lernstoff verinnerlicht. Und interessant ist, dass diese Erweckungsbewegung, die entstanden ist, auch in dieser Zeit 1880, 1890, selbst im Bereich 1905 bis 7, war ebenfalls ein ganz starker Impuls gewesen. Menschen hat es bewegt, hat es vom Hocker gerissen. Man saß in den Häusern mit der Bibel in der Hand und man besprach sich. Und das war alles andere als theologisch oder theoretisch. Aber es war gewaltig, es war herzangreifend. Und man las sich gegenseitig die Stellen über Bekehrung, Wiedergeburt und Heiligung vor, bei denen man sich früher gar nichts gedacht hatte. Man hatte quasi es neu entdeckt aus der Bibel. Es ist nicht erstaunlich, dass die Bibel Dinge enthält, die man so immer wieder überliest, immer wieder gar nicht wahrnimmt, bis sie eines Tages hervorbrechen und man staunt, wie man so lange darüber weglesen konnte. In Deutschland ist einer der Begründer der Sonntagsschule übrigens, wusste ich auch nicht, der Gründer auch der Baptistengemeinden, Johann Gerhard Onken. Und die Hedwig hat unter anderem, da komme ich nachher noch drauf, ein Heft rausgebracht für Kinder. Und da gibt es eine Geschichte, wie den Kindern das Herz erwärmt wird für die Menschen in anderen Ländern. Es war auch eine großartige Missionsbewegung. Die Menschen zu der Zeit haben Gutes erfahren für ihr Inneres und wollten das unbedingt der Welt mitteilen. Und so waren auch die Kinder aufgerufen, in dieser Missionsbewegung ihr Schärflein zu geben. Und aus dieser Zeit stammt zum Beispiel auch diese Sammelbüchse. Ich weiß, man sollte sie heute vielleicht gar nicht mehr zeigen. Aber es ist so, das ist ein Afrikaner in weiß gekleidet, betend. Und wenn man hier, Moment, wo habe ich sie? Wenn man hier jetzt ein Geldstück rein, bedankte sich der. Wer kennt das noch? Oder man kann auch ein ganz kleines Stückchen nehmen, also die Kinder haben ja nicht so viel, bedankt sich trotzdem. Auf die Art und Weise hat man den Kindern quasi visualisiert, dass wenn sie ein kleines Stückchen sammeln und nicht für sich ausgeben und dann hier in die Missionsspende geben, dass Menschen sich auf einem anderen Erdteil darüber freuen und dankbar dafür sind. Eine andere Zeit, wie auch immer diese Sammeldose es geschafft hat, diese Zeit zu überdauern. Sie ist bestimmt 100 Jahre, vielleicht sogar 150 Jahre alt. Ich weiß es nicht. Aber sie war mal im Gebrauch. Also Sonntagsschule, eine verrückte Zeit. Und dann geht die Mutter inmitten dieser aufgeweckten Zeit zu einer Evangelisationsveranstaltung. Heute hören wir Evangelisation und denken, da kommt doch kein Hund unterm Ofen vor. Was hat das zu bieten? Was soll das? Man muss Menschen anders locken, ja, mit anderen Angeboten, mit professioneller Musik, mit Show-Einlagen und sowas. Aber das reine Evangelium einfach bringen, wen interessiert das? Das ist unsere Zeit. Damals hat es die Menschen brennend interessiert. Da brauchte keine große Show sein. Da war ein Mensch angesagt worden und das sprach sich rum und die Menschen haben gehört. Wenn dieser da ist, der hat was zu berichten, das haut dich vom Hocker. Du musst mal hinkommen. Und die Versammlungen waren brechend voll. Und so ging die Mutter Anna mit ihren Kindern, mit ihren beiden Töchtern, unter anderem auch der Heta, in so eine Evangelisationsveranstaltung. Und dort sprach der Elias Schrenk, den sehen wir mal. So ungefähr sah er aus. Er ist ungefähr 30 Jahre älter als Hetwa. Also war er wahrscheinlich auch so ungefähr in dem Alter. Ich schätze mal so auf 50, 55. So alt sind die Menschen ja damals auch nicht geworden. Dieser Elias Schrenk ist ein schwäbischer Prediger. Er kommt aus dem Schwabenland. Und vielleicht sagt es euch was. Es gibt ja diese Erweckungsbewegung, diese pietistische Bewegung. Die Bewegung, die sagt, das Christentum ist nicht was für die Amtskirche. Ich gehe zum Gottesdienst am Sonntag und dann ist gut, dann habe ich alles getan, was ich brauchte. Sondern das Christentum, das rührt mich persönlich an. Und ich treffe mich, ich lese in der Bibel mit Geschwistern, wir beten gemeinsam und wir erwarten, dass Jesus Christus in dem Leben ganz speziell hilft und heilt und wirkt. Und der gehörte dazu. Ich fand beim Vorbereiten dieser Predigt über Hedwig von Redern, das ist ein interessanter Mann. Über den werde ich das nächste Mal erzählen. Ich bin schon gespannt, weil er gibt so ein Stück auch wieder, was diese Zeit bewegte. Welche Sorgen sie hatten, welche Nöte sie hatten. Und ich habe so bloß quer gelesen, dass unter anderem eine Sache ihn beeindruckt hatte, dass in einer Firma ein Firmenchef, in der er dann auch gearbeitet hat, sehr sozial mit seinen Leuten umgegangen ist. Das hat ihn unglaublich beeindruckt und er hat sich dem Glauben zugewandt. Aber ich bin gespannt, ich werde mich damit beschäftigen. Er sagt unter anderem, die Heta war nicht verheiratet, ihr ganzes Leben lang nicht. Und wir lesen auch nichts darüber, wie es ihr damit gegangen ist. Also keine Ahnung, ob sie darunter gelitten hat, ob sie vielleicht, wie auch manch andere, so einen gewissen Stolz hatte, einfach sich nicht diesen Dingen zu fügen, dass man dann quasi so in die so ein Mann überein, der dann sagt, was man machen soll. Das ist ja nicht nur jedermanns Sache, jeder Frau Sache. Wir wissen es nicht. Aber dieser Elias Schrenk hat eine Ansprache gehalten über die Jungfrauen. Und wir hören mal kurz rein, was der sagte. Eine schöne Anzahl Töchter ist in der Sonntagsschule tätig, was sehr erfreulich ist. Unerfreulich aber ist die Klage, dass manche Sonntagsschullehrerin unbekehrt sei. Ist es ein Unding, wenn du zu Kindern von der Liebe Jesu und von der Liebe zu Jesu redest und du liebst ihn nicht? Eins sagte ich in einer Predigt, dass Sonntagsschullehrer und Lehrerinnen bekehrt sein sollen. Eine anwesende Sonntagsschullehrerin kam dadurch in große Not, weil sie sich getroffen fühlte. Sie fragte mich, ob sie aus der Sonntagsschule austreten soll. Ich sagte, nein, treten Sie nicht aus, sondern treten Sie von Herzen bei Ihrem Heiland ein und dann bleiben sie in der Sonntagsschule. Also das ist so dieses Flair, was dieser Mönch ausstrahlt. Er ist durchaus interessant durchgeistigt, aber am Boden geblieben, wie ein Seelsorger, wie ein Vater. Und vielleicht hat auch die Hedwig diese Verse gehört. Und sie ist ja dann auch in der Sonderschule ganz aktiv gewesen, neben dem Graf Bernsdorf. Aber die Hedwig war auch, es war auch die Zeit der Erweckungsbewegung, der Gemeinschaftsbewegung. Wir kennen vielleicht noch die evangelische Gemeinschaft als eigenständige Größe. Wir hatten ja immer auch dann Gebetstreffen. Heute ist es stark zurückgegangen, aber es gibt sie noch. Und die Blankenburger Allianzkonferenz ist unter anderem auch da ein Repräsentant von solchen Bewegungen. Und dort war die Hedwig auch. Ich selber war 1985 mal dort, glaube ich, und es hat mich sehr angerührt. Diese Botschaft, die dort verkündigt wurde, die war was fürs Herz. Die war brauchbar. Die hat das Leben ein Stück verändert. Ich habe, wir hatten ja gezeltet, ne, und es war gerade Ende August und war es mal richtig kalt Ende August und ich habe gefroren wie ein Schneider. Ich bin dann in der Nacht alle 2 Stunden aufgestanden, bin rumgetanzt, um es überhaupt auszuhalten. Aber dennoch körperlich fix und fertig, aber innerlich angerührt und glücklich. Das war für mich Allianzkonferenz. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch Begegnungen dort. Damals schon 1897 hatte Heta für sich festgestellt, ich bin eine Feder in Gottes Hand. Sie hatte eine unglaubliche Begabung zu schreiben, Geschichten zu schreiben, Gedichte zu reimen und auch den Menschen einfach zu dienen mit dem, was sie geschrieben hatte. Man hatte sehr schnell gemerkt, sie war im Dienst der Gemeinschaftsbewegung gewesen. Sie hat unglaublich viel gemacht. Zum Beispiel hat sie diesen Kalender rausgebracht. Vielleicht kannst du mal das Bild zeigen, das große davon. Geht das auch zu drehen? Nee, ne? So. Der heißt, ist egal. Dieser Kalender heißt Wehr und Waffe. Für wen ist der Kalender? Sag mal. Kann ja nur falsch sein. Ist aber nicht. Was?
Für die Feuerwehr.
Für die Feuerwehr? Nein. Ja, warum nicht? Wäre interessant. Es ist nicht abwegig. Dieser Kalender ist ein Kinderkalender. Einfach um den Eindruck zu bekommen, wie sie diesen Kalender aufgebaut hat, habe ich den mal bei Booklooker bestellt. Und ich wollte mal gucken, was ist das für ein Flair, was spricht da rein. Es ist hochinteressant, sehr typisch diese Zeit, aber auch die Heta, die dort schreibt, gibt ihren Charakter rein. Man merkt an den Geschichten, so alte Klischees kommen manchmal auf, die auch ich noch aus der Vergangenheit kenne. Aber dann auch wieder interessante Gedanken, wo ich denke, ja, jetzt schön die Kurve gekriegt, den Bogen gekriegt und hat auch Herzen angerührt damit. Wer ihn mal ausleihen möchte, kann ihn gerne mitnehmen. Er ist allerdings in altdeutscher Schrift. Ich kann auch gerne vorlesen, also das kriegen wir auch irgendwie hin. Jedenfalls hat sie in der Sonntagsschule den Dienst an Kindern getan und hat ein großes Herz für Kinder gehabt. Und hat den Kindern das also ans Herz gelegt. Guckt mal, lebt nicht nur für euch, lebt für den Nächsten. Und dann schreibt sie Geschichten hier drin, wie Geschwister miteinander umgehen und was nicht schön ist und wie es doch besser sein kann. So ein bisschen, ja, immer so ein Stückchen Moral bringen, wie man sein Leben entfalten kann, damit die Kinder, die es ja gar nicht so wissen, die eigentlich einen unschönen Umgang haben, damit sie lernen, wie es besser werden kann. Und weil unser Herr Jesus das so vorlebt und erzählt hat. Aber daneben hat sie noch viel mehr gemacht. Sie hat einen Kalender mitgearbeitet, der hieß Zeit und Ewigkeit. Sie hat an einem Wochenblatt mitgearbeitet, Die Warte. Und sie hat sogar ein Blatt für Polizeibeamte rausgegeben. Das war 1908. Der hieß Alle Zeit bereit. Da läuten natürlich bei Pfadfindern gleich die Glocken. Das ist nämlich das Motto der Pfadfinder, 1905 ungefähr. Da hat Baden Paul auch dieses Motto herausgegeben. Das hat sich irgendwie aufgegriffen. Für Polizeibeamte alle Zeit bereit. Unglaublich. Und das muss ja Abnehmer gefunden haben, das Evangelium muss die Runde gemacht haben. Was bedeutet das denn für mich? Was bedeutet das für die Kinder? Was bedeutet das für die Polizeibeamten? Was bedeutet das für die Feuerwehr und so weiter? Es ist wie bei Johannes dem Täufer, als die einzelnen Schichten der Gesellschaft kamen und fragten, und was sollen wir tun? Und dann sagte Jesus, da, und tut niemand Unrecht und so weiter und so fort. Ja? Also eine enorm soziale, faire, mitmenschliche und göttliche Botschaft. Aber die Jetha war auch eine Leseratte. Da gab es so beim Theologiestudium so ein Standardwerk, vor dem die Theologiestudenten furchtbaren Graus hatten. Das war das Werk Kirchengeschichte von Neander und es hatte 33 Bände. Das hat sie durchgelesen. Krass. Und sie interessierte sich besonders für die Mystiker des Mittelalters. Und so schrieb sie auch Biografien, zum Beispiel von Franz von Assisi, gibt es ein Lebensbild von ihr. Oder vom Nikolaus von Flü. Kenne ich nicht, werde ich bestimmt noch mal kennenlernen und ihr vielleicht auch mal sehen. 1900 war sie Mitbegründerin des Deutschen Frauenmissionsgebetsbundes. Ich weiß nicht, dieser Gebetskreis, den es gibt unter den Frauen, es könnte sein, dass er sogar ein Ausläufer davon ist. Und diese Frauen haben sich zum Ziel gesetzt, für die Menschen in der Mission zu beten, dahinter zu stehen mit ihrer Kraft, mit ihren Gedanken. Das hat sie mitgegründet. Und 1910 hat sie mit Frieda Zeller die Zigeunermission aufgebaut. Also auch da ist sie reingegangen. Ein unglaubliches Herz für ihre Mitmenschen. Eine Weite, eine Größe. Ja, einer adligen Person sehr wohlwürdig. Sie hat einen Krankenhausbesuchsdienst gemacht in Moabit in Berlin. Ist Kranke besuchen gegangen, hat ihnen Trost zugesprochen. Und sie war dennoch immer ziemlich bescheiden. Sie wollte nicht an erster Stelle stehen. Eher so in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe von Menschen und dort ihre Gaben zur Entfaltung bringen. Ich fand ein Gedicht von ihr auch ganz spannend. Es gibt ja auch heute das Problem, dass man nicht so richtig weiß, wo bin ich denn richtig? Wo bin ich zu Hause? Und man sucht dort und man sucht dort und man sucht dort und dann wechselt man mal da die Gemeinde dort oder man wechselt den Wohnort und man guckt mal dorthin und man ist unstet und weiß gar nicht so richtig, wo hat Gott mich denn hingestellt eigentlich? Und dann schreibt sie, du stehst am Platz, den Gott dir gab. Dem Platz, den er dir zugedacht. Nur dort bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Er will dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segensschatz vielleicht ein gottgeliebtes Glied. Bedenk's, den Platz, den Gott dir gibt, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Sieh, wenn er kommt, sucht er auch dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich dort nur sicherlich, wohin er selber dich gestellt. Und dann, o seliger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, versetzt er dich, gibt dir den Platz auf einem Thron in Heimatland. Stirbt die Mutter an einer Grippe mit Lungenentzündung. 1920 stirbt ihr jüngster Bruder an Grippe und der zweitjüngste an Typhus. Wie geht man mit so einem Schmerz um, wenn liebste Menschen von einem gehen? wenn die Welt sich verändert, wenn es herbstlich und melancholisch wird. Und sie hat es in einem ebenfalls sehr innigen Gedicht wiedergegeben. Ich finde darin eines der großartigsten Perspektiven, die Menschen in Jesus haben können. Es ist die Perspektive auf Gottes Reich hin, auf die Ewigkeit hin, auf die Nähe zu dem Schöpfer und zu Jesus, dem Retter. Und so gewinnt auch all das, was man im Leben an Schlechtem erfährt, was man an Verlust erleidet, durch einen anderen Blick. Wie geht es Menschen, die merken, dass sie dann so langsam in die Jahre kommen und verlieren und verlieren? Man verliert gegen jüngere Leute, die auf Arbeit zum Beispiel einen den Rang streitig machen. Man verliert die Gemeinschaft, die man hatte, vielleicht auf Arbeit oder auch woanders. Freunde ziehen weg. Wenn man älter wird, ist man nicht mehr so in der Lage, so wie man jung und dynamisch ist, dann auch neue Bande zu knüpfen und in die Welt hinauszugehen und sie zu erobern. Und wenn man sich überlegt, bleibt da eigentlich nur eine ganze Portion Frust. Es bleibt Elend. Es bleibt ein schlimmes Gefühl. Und so sieht man es auch vielen Menschen an, dass dieses wohl wahr ist, aber keine gute Perspektive. Und hier, inmitten solchen unschönen Umständen, ist es wie, als wenn ein Lichtstrahl vom Himmel kommt und sagt: Was suchst du hier auf Erden? Und so schreibt sie: Wenn die wir liebten scheiden, so geht von unserem Herz, es lässt sich nimmer meiden, ein Stück mit himmelwärts. Wenn wir solch heimwärts gehen, zu Jesu oft geschaut, wird die Gemeinde droben uns mehr und mehr vertraut, bis endlich uns die Erde nur noch ein fremdes Land, weil droben wir viel besser als drunten sind bekannt. Und unser Herzverlangen nur immer aufwärts steigt, bis wir die Krone empfangen und sich die Stadt uns zeigt. Ich persönlich finde es spannend. Auch wenn niemand von uns weiß, wie es genau aussehen wird, die Zeit, wenn der Tod das Leben, das irdische Leben beendet hat, wie es aussehen wird in dem Reich Gottes, was wir tun und lassen werden oder ob wir überhaupt wahrnehmbar sind. So ist es aber unglaublich schön, wenn wir jetzt in der Gegenwart davon träumen können und dieses vor unseren Augen sehen können. So wie man sieht, dass hier auf Erden ist manches so mangelhaft, was man macht. Und in den Gedanken, in den Träumen ist es viel schöner. Und so ist auch das, was in unseren Träumen, in dem, was uns den Himmel innerlich zeigt, ist viel schöner, viel vollkommener, als es hier auf Erden sein kann. Und dieses Träumen, dieses Sehen des Himmels hier auf Erden, das ist Segen. Da kommen Menschen bei den schlimmsten Geschichten und sie sind dennoch glücklich, weil sie dieses sehen können, weil sie daran leben können, weil sie daran mehr und mehr zu Hause werden. 1924 zog dann die Heta mit ihrem ältesten Bruder Wilhelm nach Gumbinnen. Er hatte dort eine Stelle, er war dort Regierungsvizepräsident, also ein hohes, verantwortungsvolles Amt. Und die Heta mochte ihren großen Bruder sehr. So zog sie mit ihm dahin in die Enklave, weit nach Ostpreußen, und hatte dennoch Kontakt auch zu ihren alten Freunden. Es gab Post, Telefon, glaube ich, ja, waren die ersten Anfänge. 1928 kam der Bruder in Ruhestand. Und so zogen sie gemeinsam wieder zurück nach Potsdam. Heta wurde auch krank, hatte 1933 eine Operation. Und ich glaube, wenn man damals eine Operation hat, war das nicht so wie heute, wo man fragt, soll ich für dich beten, sondern da war Gebet unbedingt notwendig. Also da war nicht genau klar, ob man da auch wieder wirklich gesund rauskam. Das war schon ein schwerer Eingriff. Und 2 Jahre später starb sie dann auch. Es ist nicht geschrieben, was sie hatte und woran sie gestorben ist, aber es ist geschrieben, dass sie selbst in den Zeiten, in denen sie kaum schreiben konnte, kaum laufen konnte, dennoch ein Glück ausstrahlte, das beneidenswert ist. Und so können wir ein Stück mit der Hedwig diesen Glauben an Jesus Christus erleben und können selbst für uns lernen. Vielleicht gibt es etwas, was wir von ihr lernen können. Das Lied, das wir zu Anfang gespielt haben und welches wir auch jetzt im Anschluss gemeinsam singen wollen, das ist auch von ihr. Und ich finde es so erstaunlich, gerade jetzt in dieser Zeit, wo niemand weiß, wo es hingeht, wo alles auf den Kopf gestellt wird. Wir merken ja noch nicht richtig die Auswirkungen. Wir spüren bloß, da ist ein Erdbeben gewesen und wir können auf den Tsunami warten. Wir wissen aber nicht, was er anrichten wird. Aber ich ahne, es wird nicht ohne werden. Und man kann es einfach nicht mehr vorher berechnen, was passiert. Und allein das schon könnte einen Angst und Bange machen, man könnte verzweifeln, man könnte sich sorgen und grämen und man könnte daran zugrunde gehen. Und dann schreibt die Heta, unsere Hedwig, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht. Ich rühme die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug.